Mir geht es so ähnlich wie dem Dekan der Medizinischen Fakultät in Hamburg, der eben ehrlicherweise bekannt hat, dass er ein Laienauditorium größeren Ausmaßes erwartet hat. Das Ausmaß ist nicht das Entscheidende, aber ich habe bei einer ersten Übersicht über das Auditorium, was hier vor mir sitzt, gesehen, dass mit dem Laiencharakter, das ist doch wohl nicht so. Und jetzt komme ich in ein Dilemma. Und dieses Dilemma ist, ich habe versucht, ein paar Dinge mitzubringen und vorzutragen, die, sagen wir einmal, dem gebildeten Laien zugänglich sein sollten. Und so bitte ich von vornherein, das tue ich ganz selten, dass ich von vornherein um Entschuldigung bitte, aber in diesem Fall tue ich es, dass, wenn es zu mittleres Niveau ist, verzeihen Sie mir, wir wollen sehen, was die Überlebensstrategien hergeben in unserem Thema, und ich bin Herrn Leth sehr dankbar, dass er einen Untertitel in das Programm aufgenommen hat, und dieser Untertitel, der heißt ja die Gefahr des Vergessens. Dass wir immer wieder nach dem alten Spruch Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo, dass dieser Tropfen, der immer auf den Stein an derselben Stelle einfällt, dann zum Schluss doch ihn aushöhlt, dass dieses immer wiederkehrende Erinnern, und dafür ist ohne Frage eine Umweltkatastrophe, und zwar eine anthropogene, vom Anthropos, vom Menschen selber hergerichtete Katastrophe, wie die in Tschernobyl geeignet, zu erinnern. Vorläufer, auch man-made, Hiroshima, Nagasaki. Meine Damen und Herren, es ließen sich die Beispiele vermehren, und wer es leicht weiß, hat eben aus der Geschichte der Toxikologie berichtet. Ohne Frage faszinierend, interessant. Und der gute alte Bombastus Theophrastus Philippus von Hohenheim, den seine Zeitgenossen Paracelsus genannt haben, war schon ein Mann, der gut beobachten konnte. Und diese Beobachtung ist ja in diesem klassischen Zitat aus den Kärntner Defensiones niedergelegt und gibt schon ein wenig von der Essenz her, die uns in Überlebensstrategien beschäftigt. Denn der weitere große Bereich, den es hier zu betrachten gilt, der relativ neu ist, obwohl das Wort gar nicht neu ist, das sind die Risiken, denen wir uns gegenübersehen. Risiken, das heißt also die Beurteilung und Bewertung eines Ereignisses in seiner besonderen Größe und diese dann in Bezug setzen, und jetzt kommt's, nicht nur und ausschließlich innerhalb der Life Sciences und der Toxikologie, sondern auch zu soziologischen Parametern. Und deswegen finde ich es hervorragend, dass Herr Leth die günstige Gelegenheit am Schopf ergriffen hat, Magistrat Mihailov zu bitten, gleich in diese Richtung etwas zu dieser faszinierenden Thematik, die uns hier und heute alle angeht, in unserer Verpflichtung auf die Zukunft zu behandeln. Erlauben Sie mir aber, dass ich gleichsam als Offerte meiner Firma Ihnen noch mal ganz kurz anbieten möchte, was wir bei den Definitionen der Toxikologie, ihrer Aufgabe und ihren Zielen sagen möchten. Und da ich es hasse, Sachen vorzulesen, wollen Sie bitte davon Notiz nehmen, was hier an der Tafel steht. Es ist gar nicht nötig, im Detail das zu tun, aber grosso modo dafür, dass wir wissen, wovon wir reden. Und ich will keineswegs die Toxikologie zum Umbilicus Mundi erheben, denn das sind wir nicht. Wir sind ein Teil in dem Paket der Risikoabschätzung. Wir sind ein Teil in der Erkenntnis dessen, was Risiko letztendlich bedeutet. Und wenn wir über anthropogene, also man-made, vom Menschen bewirkte oder natürliche Risiken uns unterhalten, dann ist es fraglos auch von Interesse, sich mal zu erinnern, was es so alles gibt, welche Giftstoffe wir kennen, wo sie vorkommen und letztendlich, und das liegt der Definition, die ich Ihnen eben vom Fachgebiet der Toxikologie zeigte, wie diese Gifte, die in der Natur vorkommen, letztendlich beim Warmblüter wirken. Denn wir wollen nicht borniert genug sein oder gar eine Hybris an den Tag legen und sagen, dass nur wir, die Menschen, das Wichtigste sind in diesem Gefüge. Keineswegs, meine Damen und Herren. Wir sind irgendwo ein Baustein, ein Mosaik in dem großen Ganzen. Ich gehe bewusst nicht auf mythologische Dinge hier ein, die nachher irgendwo ja auch in religiöse Betrachtungen münden müssten. Nur lassen Sie mich erinnern, dass die unterschiedliche Giftigkeit solcher Stoffe, um die es hier geht, und die hier dargestellt sind, von der sehr giftigen Eigenschaft etwa des Botulinustoxins angefangen, dann herunter bis zu nicht giftig, und hier bin ich durchaus aber der Meinung meines lieben Freundes Hans Marquardt, dass man auch mit Kochsalz sich umbringen kann, wenngleich aus den uns zur Verfügung stehenden Messgrößen Kochsalz primär nicht giftig ist. Ja, im Gegenteil, es ist essentiell. Wir brauchen es. Für unseren Zellturgor, für den Ablauf vieler Funktionssysteme. Nur hier Paracelsus wieder. Wenn die Dosis zu hoch wird, dann geht es tatsächlich in den Charakter der Giftigkeit. Und wenn wir da lesen, und jetzt mögen mir wiederum die größten Teile meines Auditoriums verzeihen, wenn wir da lesen, die Milligramm-Kilogramm-Applikationen, und dafür hatte ich nun für ein breiteres Publikum etwas mitgebracht, um einmal klarzumachen, was ist das denn eigentlich, wenn wir von Milligramm-Kilogramm reden? Was bedeutet das denn, oder wenn wir von PPM reden, und dann ist es schwierig zu sagen, ja, also ein PPM ist ein Millionstel. Viel schöner, wenn man das berühmte Zuckerstückchen zu Hilfe nimmt und sagt, ein Zuckerstückchen in einer Tasse Kaffee gelöst, das ist ein Teil von 100 Teilen, das ist 1%. Und das gleiche, genau das gleiche Zuckerstückchen, nunmehr transportiert hier in den Lechstausee, dann entspricht das einem PPT, ein Part per Trillionen Parts. Dann ist das ein Nanogramm pro Kilogramm und damit werden wir gleich noch zu tun haben. Ich habe das nur nochmal gezeigt, um das zu erinnern, welche wahnsinnigen kleinen Größenordnungen das sind und was unsere Chemiker, denen ich herzlich dankbar bin und in der Umweltprobenbank in Münster habe ich Gott sei Dank einige sehr geschickte Vertreter dieser Spezies und bin sehr glücklich. Wir arbeiten seit über 25 Jahren miteinander und verfügen über einen Teil dieses Werkzeugs, was hier aufgeführt ist, um in diesen Bereich von Nanogrammen und Nachweisbarkeiten reinzukommen. Und ganz rezent, Dioxine, und ich sage bewusst nicht Dioxin, denn wie Sie wissen, gibt es eine ganze Reihe davon, und die Gesamtheit wird in Dioxin-Äquivalenten dargeboten oder bewertet. Und so haben wir, wenn wir das betrachten, eigentlich jetzt die Grundlage, uns in der weiteren Diskussion zu bewegen. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, dass wir neben dem Begriff der Toxikologie, das, was Herr Marquardt eben schon ansprach und mit Herrn Leitweis erwähnte, nämlich die Ökotoxikologie, dabei nicht vergessen dürfen. Das ist der spezielle Zweig der Toxikologie, der sich speziell mit den Belangen der Umwelt, der aquatischen, terrestrischen und atmosphärischen Umwelt befasst, dass wir diesen Teil der Toxikologie, die Ökotoxikologie als Bewertung von Stoffen im Hinblick auf ihre ökosystemaren Wirkungen sehr genau fokussieren müssen, wenn es darum geht, Risikoforschung zu betreiben. Und Risikoforschung heißt nichts anderes, als dass man mit geeigneten Methoden und Werkzeugen, die ich natürlich in diesen 20 Minuten, die mir zur Verfügung stehen, nicht im Einzelnen aufzählen oder gar erklären kann, es gibt sie. Und das glaubte ich eben mit der Übersicht über die Methodologie zu zeigen, dass wir mit diesen Ergebnissen in der Anwendung dieser Methoden in der Lage sind, dann Risikoforschung zu betreiben, indem wir in der Risikoanalyse das Risiko erkennen, diese Risk Identification oder Hazard Identification, wie es in Neudeutsch heißt, ist inzwischen eine internationale Kenngröße geworden, über die wir uns unterhalten können. Und es ist tatsächlich seit den Zeiten der Bibel, dem 10. Buche Moses, ist einer der ersten Zeugen von Vergiftungen beschrieben. Damals war es Chloroquinten, als nach der Aussage des Schreibers die Menschen zu Moses kamen und sagten, der Tod ist im Topf. Seitdem ist viel Wasser den Rhein runter oder die Elbe runtergelaufen. Und wir können heute mit sehr viel verfeinerter Methodik ein Risiko erkennen. Aber damit sind wir eigentlich noch nicht ganz weiter. Denn dann kommt die Frage auf uns zu, wie wir solche, ob die anthropogen sind, die Risiken oder natürliche Risiken darstellen. Dann kommt die Frage hinzu, wie wollen wir sie bewerten? Wann ist es ein Risiko, wenn einer von einer Million Menschen durch diese spezielle Angelegenheit, ob Substanz, ob alles vereinwirken, was immer auch, zusätzlich zu Tode kommt? Übertragen könnte man sagen, einer in eine Million zusätzlich einen Krebs erleidet durch diese Substanz? Oder sind wir bereit, ein Risiko geringeren Ausmaßes zu akzeptieren in der Gesellschaft oder höheren Ausmaßes? Wann ist der Farbstoff, der in einem Lippenstift verwendet wird, ein Risiko, wenn er bei 15.000 oder bei einer von 25.000 Benutzerinnen oder Benutzern ein unerwünschtes Phänomen kreiert, sei es allergischen Phänomens oder eine Unverträglichkeit, die mit Brennen, mit Irritationen an der Haut oder den Schleimhäuten existiert. All das sind soziologische Faktoren, die ganz eng hineinspielen und die wir nicht vergessen dürfen, die Gesellschaft bestimmt. Und wenn wir uns über die anthropogenen und die natürlichen Risiken unterhalten, meine Damen und Herren, dann würden wir ein Seminar von vielen, vielen Tagen brauchen, um diese auch nur im Ansatz zu erfassen. Und ich meine, ganz bewusst tue ich das deswegen auch nicht, mit Ihnen mich darüber zu unterhalten, wie die Risikoforschung heute funktioniert, wie sie durch epidemiologische Forschungen oder durch aktuelle Bestandaufnahmen, etwa bei einem Tornado oder bei einem Hurricane im atmosphärischen Bereich oder bei einem dieser gigantischen Tsunami-Wellen, die im Wasserbereich durch unterirdische Earthquakes, Erdbeben, Seebeben entstehen und dann unkontrollierbar sind. Alles Risiken, anthropogene oder natürliche. Und wenn wir bei den anthropogenen Risiken bleiben, dann müsste ich Ihnen jetzt sagen, und das kommt fast einer Bankrotterklärung gleich, dass von den Millionen von chemischen Stoffen, die im Laufe der industriellen Revolution seit Mitte des vorigen Jahrhunderts kreiert worden sind, uns eigentlich heute nur zwischen 50.000 und 70.000 beschäftigen. Aber selbst die schon sind viel zu viel, als dass wir sie im Einzelnen bereits in ihrem Risiko aufzeigen und bestimmen können. Und hier kommen wir eben in die Schwierigkeit. Denn wir müssen uns beschränken, ganz bewusst beschränken. Und wenn wir das tun, dann müssen wir von der ökotoxikologischen Relevanz bestimmte Prämissen
fordern, nämlich, dass Stoffe, die lange im Ökosystem bleiben, die lange im Ökosystem bleiben, wir sprechen hier von Persistenz, wie Sie wissen, die schon in niedrigen Konzentrationen Schäden hervorrufen können, wobei wir neuerdings, und ich gucke ganz bewusst Herrn Marquardt an, der auf diesem Sektor durch eigene grundlegende Arbeiten in hervorragendem Maße im Laufe der letzten 10, 15 Jahre beigetragen hat, die Low Dose Long Term, das heißt kleinste Dosen über lange Zeit zu ergründen, was steckt dahinter, was können diese Substanzen, die vielleicht, wenn sie im akuten Versuch nur geprüft werden, keine oder nur eine ganz geringe Toxizität aufweisen. Ein neues Kapitel, eine neue Türe ist aufgestoßen worden und wir haben vor 14 Tagen in Bonn zusammen mit dem ehemaligen Bundesumweltminister Töpfer ein Symposium gehabt, wo es um diese Low-Dose, Long-Risk, Long-Time-Risiken ging. Und ein weiteres, Dinge, die sich in der Nahrungskette anreichern. Und wir haben ganz klassischerweise, auch das wurde bereits in den Einführungen erwähnt, die Dioxin-Geschichte jetzt in unseren Nachbarn, bei unseren Nachbarn in Belgien erlebt. Und es ist ganz schlimm, wenn man hört, wie das zustande gekommen ist. Bei einer kleinen, altfette, raffinierenden Firma im Süden von Belgien, die alte Frittenöle, die auf 10 Meter gegen den Wind an Kollegen riechen, die raffinieren, haben die mal eben so beiläufig Motoröl mit reingekickt, damit das Volumen ein bisschen größer wurde. Und haben das dann raffiniert und haben das zu Verheg geschickt in den Norden von Belgien, wo dann das Desaster mit dem Futter für die Hühner zuerst geschah, dergestalt, dass die Hühnerhalter plötzlich ein vermehrtes Sterben bei ihren Jungküken sahen und auf 2. Januar. Und dann hat es leider, und hier kann ich einen Vorwurf nicht ersparen, den betreffenden Behörden, hat es Wochen gedauert, bis nicht nur die Meldungen an die betreffenden Überwachungsbehörden bei der EG, sondern auch im Lande selber dann offenkundig wurden. Und das ist ein unverzeihlicher Fehler. Aber ich bin Wissenschaftler und kein Risk Manager. Denn am Ende der Risikobeurteilung und der Risikobewertung, das Risk Assessment, wie man sich, wie Sie wissen, ausdrückt, dann kommt eine ganz neue Kategorie in dieses Risikogeschäft herein, das ist das Risk Management. Und dieses Management des Risikos, das ist ganz eindeutig eine Aufgabe staatlicher Organe, denn dafür vertrauen die Bürgerinnen und Bürger Europas den regulatorischen Dingen, die in den Behörden ablaufen. Und hier wünschte ich mir auch eine bessere Koordination zwischen den nationalen und den europäischen Behörden. Ja, ich gehe so weit zu sagen, international unter Einschluss der OECD und damit unter Einschluss von Japan und den USA. Aber, meine Damen und Herren, die Zeit läuft unerbittlich und ich muss einiges überschlagen hier. Zielpunkte einer Gesundheitsvorsorge, und um die kann es hier nur gehen, wenn wir in die Zukunft schauen und Strategien entwickeln wollen. Zielpunkte für den Menschen in seiner Umwelt sind die drei hier gegenübergestellten Dinge, nämlich allgemeiner Schutz zum Zwecke der Gesunderhaltung. Den Arbeitsplatz, der als Spezialaufgabe der Toxikologie ganz, ganz wichtige Bedeutung bekommen hat, nicht zuletzt durch die maximale Arbeitsplatzkonzentrationsbestimmungen, die in der MAC-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft vorgenommen werden. Und schließlich der Schutz, der gesamte Schutz vor Umwelteinflüssen, ob diese man-made sind oder ob diese von natürlichem Ursprung herrühren. Und lassen Sie mich hier ganz deutlich darauf hinweisen, dass dieses natürliche
gerade für einen Stoff, der auf den ersten Blick man-made scheint, gilt, der heute schon, den ich selber schon erwähnt habe, nämlich Dioxin. Wobei ich, wenn ich hier von Dioxin spreche, das CCDD meine. Und dieser Stoff auch in der natürlichen Umwelt des Menschen in jedem Jahr durch Flächenbrände, durch große Waldbrände in Größenordnungen erscheint, die wir auf den ersten Blick gar nicht realisieren. So ist durch Berechnungen an aber durchaus vertrauenswürdigen Modellen errechnet worden, dass bis zu 60 Kilogramm von DCDD und anderen Dioxinen bei Waldbränden alleine in Kanada in jedem Jahr entstehen. Dass Vulkanausbrüche, die nun Gott sei Dank nicht jedes Jahr und überall auf der Welt stattfinden, aber durchaus in bestimmten Perioden sich mehren, Riesenmengen von Dioxinen ausgeworfen werden, die dann mit der Atmosphäre transportiert werden, in der Stratosphäre und nachher wieder herunterkommen. Denn diese Persistenz dieser Stoffe ist enorm. Und wir müssen uns, wenn wir Strategien entwickeln wollen, darüber klar sein, dass wir, wenn wir das Risiko erkannt haben, das Risiko vermeiden wollen. Nur, was diese natürlich gelieferten Stoffe anlangt, von denen ich paradigmatisch eben nur das Dioxin erwähne, da sind wir gebunden, da können wir nichts machen. Wo wir was machen könnten und tun, das ist die Entstehung solcher Stoffe, etwa bei der Müllverbrennung, so gering wie möglich zu halten, und durch geeignete Methoden, Filtereinrichtungen etc. kann man das, geeignete Temperaturen, mit denen gefahren wird, kann man das. Und das würde, das wissen Sie inzwischen natürlich auch, dass man hier das erkannte Risiko mindern kann durch entsprechende Maßnahmen. Man sollte sich allerdings hüten, dass man eine bloße Übertragung von in Experimenten erkannten Risiken auf den Menschen oder gar auf Ökosysteme vornimmt, denn dann kann man sehr leicht in eine Verunsicherung hineinstolpern, die tatsächlich eine Verunsicherung ist und damit die Menschen belastet. Leider gibt es immer wieder, und das ist eine Anklage, gibt es immer wieder Presseorgane, die sich dadurch in irgendeiner Form profilieren wollen, ich spreche dann gerne von der Profilneurose, dass sie kleine Meldungen mit kleiner Ursache riesengroß aufmachen. Wenn aber wirklich mal was passiert ist, dann vergessen sie es. Und hier, meine Damen und Herren, das ist mein Plädoyer und meine Bitte an jeden Einzelnen von Ihnen: Wenn Sie solche Dinge, solche ungerechtfertigten Dinge beeinflussen können, tun Sie dies. Was die Substanzenflut anlangt, die ich eben ansprach, so hat die Wissenschaft ohne Frage, und das ist auch wiederum keine Hybris für die Wissenschaft, die große Verantwortung, vor allem die Toxikologie in einer Charakterisierung von Einzelstoffen. Und hier kommen wir einfach nicht vorbei an ganz gefügten strengen Guidelines, das heißt die Abfolge oder die Folge von bestimmten Prozessen genauestens zu beachten, was wir jetzt auf verschiedenen Gebieten, sei dies bei den Pestiziden, sei dies bei der Ernährung, bei den Nahrungsstoffen, die wir zu uns nehmen, sei dies auch bei Kosmetika, sei dies bei Stoffen des täglichen Bedarfs in entsprechenden Kommissionen in Brüssel, aber auch auf nationaler Ebene tun. Und es ist kein übertriebener Nationalismus, wenn ich dies erwähne, dass Deutschland hier besonders führend ist. Ich würde mir wünschen, wir wären auch besser in Brüssel vertreten. Ein Paradoxon in einer technischen Gesellschaft ist die Tatsache, dass unbegründete Gefahren, ich sagte das eben in anderer Form, trotz geringer hypothetischer Risiken dann gerade ausgereizt werden als anthropogene, anthropogenen Stoffen, als würden sie ein Riesendesaster bewirken. Ich glaube, wir müssen hier aufpassen, dass die Wissenschaft nicht in ihrem Elfenbeinturm sitzt sondern sie muss in einer Sprache, die allgemein vom Verbraucher und der Verbraucherin verstanden wird, sich darstellen, und bei diesem Prozess wollen wir alle helfen. Dass es hier etwas ganz Neues gibt, möchte ich Ihnen zum Schluss meiner Ausführungen nicht vorenthalten. Das ist das Precautionary Principle, das Vorbeugungsprinzip. Hier hat man sich geeinigt, das ist eine relativ neue Entwicklung, in den Administrationen, aber auch mit den Wissenschaftlern. Wenn ein Problem, das risikoreich zu sein scheint, wozu für dieses Scheinen gewisse harte Befunde vorliegen müssen, die annehmen lassen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit, das Wort scheinen schon wieder drin, dass ein Risiko von einem Prozess oder von einer Substanz ausgehen, dann sind wir verpflichtet, und dies gilt vor allem in Kommunitäten, wo große Mengen von Menschen zusammenleben, infolge des Vorsorgeprinzips nicht Alarm zu schlagen, sondern darauf hinzuweisen, dass solche Risiken entstehen können oder vorhanden sein können, damit der aufgeklärte Bürger jetzt reagieren kann und bestimmte Dinge vermeidet. In diese Kategorie stelle ich auch die Dioxinfunde in Belgien ein. Im Januar geschehen, inzwischen disseminiert, kaum mehr kontrollierbar. Was zurückzuholen war, wurde zurückgeholt. Das ist eine Strategie, die perfektioniert werden kann noch. Aber letztendlich ein einmaliges Ereignis dieser Größenordnung ist noch nicht entscheidend für schwere gesundheitliche Folgezustände. Und hier erscheint mir Kritik auch beim Verbraucher, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern gegeben, dass nicht jedes Ding gleich mit einer furchtbaren Depression beantwortet wird, die ein gesellschaftlicher Faktor ist. Und wenn man dann in kurzer Abfolge vom Dioxin über die bis heute nicht aufgeklärte Coca-Cola-Angelegenheit, denn die Kohlensäure war es mit Sicherheit nicht, liest, dann ist natürlich die Sache unangenehm. Aber wenn ich Ihnen auf der anderen Seite sagen darf, und damit ende ich meinen Diskurs, dass Sie in den letzten 10 Jahren eine Minimierung der Dioxingehalte in Lebensmitteln, die dort ganz normale dort vorkommen, in ganz geringer Konzentration. Die WHO schreibt im Moment 1 bis 4 THC, TQ, also Dioxin-Äquivalente vor als tolerable tägliche Aufnahmemenge. Wenn die einmalig überschritten wird, dann ist das doch kein Beinbruch. Nur wenn sie fortgesetzt und chronisch überschritten wird, dann ist die Alarmglocke mit Recht geschlagen. Und wenn Sie alle, das wiederhole ich, um die Kraft der Wiederholung wirken zu lassen, wenn Sie alle bitte mithelfen wollen in der Zukunft, wenn solche Dinge sind, nach sorgfältiger, sauberer Informierung zu fragen und diese Information dann nicht als Alarmmeldung und nicht als Sensationsmache oder wie es so schön heißt, als Skandal von vornherein betrachten, dann ist, glaube ich, ein ganzes Stück von Aufklärung in der Zukunftsstrategie gegeben. Vielen Dank.